Guten Morgen miteinander. Markus hat das schon erwähnt, den Vers, den ich heute mit euch ein bisschen näher betrachten möchte, einen Blick drauf werfen möchte aus dem 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Das Wort hat Mose dem jungen Volk Gottes zugerufen, als es mit dem Rücken zur Wand, also genau gesagt mit dem Rücken zum Meer, stand und die Armee der Ägypter auf sich zurollen sah. Eine Situation, die an Dramatik kaum zu überbieten ist. Ein wehrloses Volk, es steht in der Bibel etwa 600.000 Männer, dazu Frauen und Kinder, also circa, grob geschätzt, 1,5 Millionen Menschen auf der Flucht in der Falle. Das Volk kam aus Ägypten und in einer Nacht- und Nebelaktion hatten sie das Land verlassen, zogen Richtung Osten in das gelobte Land und jetzt stehen sie am Ufer des Schilfmeeres, irgendwo zwischen Nil und Sinai-Halbinsel. Der Weg nach Osten durch das Meer versperrt und auf der anderen Seite die Armee. Flucht unmöglich. Wohin? Panik macht sich breit. Sie sehen von weitem die Staubwolken der Streitwagen und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir ergeben uns der Armee der Ägypter oder wir bäumen uns auf und kämpfen und das Ganze endet in einem fürchterlichen Blutbad. Das sind die beiden Möglichkeiten, die das Volk Israel gesehen hat und sie haben zu Gott geschrien. Hilf uns. Sie haben zu ihrem Gott gebetet und Gott lässt ihnen durch Mose sagen, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Eigentlich nicht denkbar. Unmöglich in unseren Augen. Still sein im Angesicht der heranrollenden Streitwagen. Still sein und auf Gott vertrauen, wo sich menschlich gesehen eine Katastrophe abzeichnet. Sie stehen, ich habe es gesagt, mit dem Rücken zum Meer und haben ihr Ende vor Augen. Und in der Situation hören sie die Worte von Mose, der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Was können wir für uns aus diesen Worten mitnehmen? Wir alle kennen auch nicht gerade solche lebensbedrohenden Situationen, aber wir kennen vielleicht andere Ereignisse, Situationen, wo wir auch Angst haben, vielleicht unsere Existenz bedroht sehen. Was können wir im Blick auf Stille und Gottvertrauen vom Volk Israel lernen? Das Ereignis, dieses Wunder vom Schilfmeer, findet sich in zahlreichen Bekenntnissen des Alten und auch zum Teil im Neuen Testament. Das Glaubensbekenntnis formuliert sowohl als Glaubensbekenntnis formuliert, soll das Wunder vom Schilfmeer die nachfolgenden Generationen daran erinnern, wie Gott an seinem Volk gehandelt hat. Die Bekenntnisse wollten damals im Alten Testament in aktuellen Krisensituationen Mut machen, diesem Gott zu vertrauen, der schon damals geholfen hat. Denn Gott ändert sich nicht. In den Klagepsalmen kommt das zum Ausdruck. Dort beten Menschen zu Gott und erinnern sich an seine Taten der Vergangenheit. Und daraus nehmen sie die Hoffnung, dass Gott sich jetzt auch ihrer Not erbarmen wird. Nehmen sie die Hoffnung, dass er auch in ihren Situationen eingreifen wird. Für das alttestamentliche Volk Gottes ist diese Geschichte eben nicht nur eine Geschichte, sondern auch eine Art, wie sie ihren Glauben immer wieder stärken können. Ein Glaubensbekenntnis. Es soll motivieren, Gott genauso zu vertrauen, wie das Volk Israel damals am Schilfmeer vertraut hat. Und ich denke, es ist legitim, dass auch wir als das neue Gottesvolk. Ähnlich wie Paulus oder der Hebräerbrief diese Ereignisse des Alten Testaments als Modell für Gottes Handeln betrachten und vertrauen, dass er auch in unserem Leben eingreift. Im Hebräer 11 heißt es: Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land, das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Der Glaube wird uns hier als ein Vorbild aufgezeigt. Vielleicht eine Art Modell, wie man glauben kann, vor Augen gemalt. Also dürfen auch wir dieses Ereignis von damals als ein Modell für unseren Glauben annehmen. Das Erste, was einem vielleicht auffallen kann, ist, dass Gott das Volk Israel ganz bewusst in diese Situation hineingeführt hat. Sicher, sie wollten der Sklaverei in Ägypten wollten sie hinter sich lassen und mit Gott in das verheißene Land ziehen. Aber dass es so kommen würde, hatten sie auch nicht gedacht. Sie zogen zunächst den direkten und üblichen Weg parallel zum Mittelmeer in Richtung des heutigen Gazastreifens. Doch dann gab es eine Kurskorrektur, Kursänderung. Das Kapitel beginnt: Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachirot lagern, zwischen Migdol und dem Meer, gerade gegenüber von Baal-Zephon, sollt ihr am Meer lagern. Der genaue Ort lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Aber sie haben sich irgendwo zwischen dem Nildelta im Westen und dem Schilfmeer im Osten befunden. Gott hat sie ganz bewusst an dieses Schilfmeer geführt. Und er nennt Mose auch in den folgenden Versen den Grund dazu. Vers 3 lesen wir weiter. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt. Und ich will mich am Pharao und seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Gott hat eine ganz klare Absicht gehabt mit dieser Kursänderung. Und wenn man ein bisschen unbiblisch formulieren möchte, kann man sagen, Gott hat den Ägyptern eine Falle gestellt und sie ihnen dappet. Und er hat sein eigenes Volk als Köder genommen. Vielleicht, dass der Pharao denkt, ha, da mehr, da kriege ich sie, da kommen sie nicht weg. Das ist ihr Ende. Nein, man sieht, Gott hat diese dramatische Situation wirklich ganz bewusst herbeigeführt. Man könnte verschiedene Szenarien entwickeln, wie die Geschichte auch hätte weitergehen können. Das Volk zieht den direkten Weg von Ägypten nach Kanaan und der Pharao ist sauer, weil er keine Sklaven mehr hat. Wenig später kommt das Volk Israel glücklich, aber erschöpft am verheißenen Land an. Oder das Volk zieht den direkten Weg von Ägypten nach Kanaan und der Pharao lässt sie mit seiner Armee verfolgen, aber die bleiben im Sandsturm stecken. So könnte Gott auch eingreifen. Oder er schickt seine himmlischen Heerscharen und die halten die Armee des Pharao auf. Es gibt so, so viele Möglichkeiten, wie Gott sein Volk vor den Ägyptern hätte bewahren können. Aber er hat ganz bewusst diese Situation herbeigeführt. Sein Volk steht am Meer. Die Fluten teilen sich. Wir kennen die Geschichte. Sie gehen hindurch. Die Ägypter folgen, jagen mit den Streitwagen hinterher. Die Fluten schlagen zusammen und sie ertrinken im Meer. Es gibt dazu übrigens einen ganz schönen Witz. Ein junger Christ sitzt auf einer Parkbank, ist frisch bekehrt, liest die Bibel und neben ihm sitzt ein Pfarrer. Und plötzlich schreit der junge Christ auf: Gott ist super, Er hat das Volk durch das Meer geführt. O mein Sohn, das lässt sich erklären. An dieser Stelle war das Meer nur einen Meter tief. Oh. Er liest weiter und schreit wieder auf: Hey, Gott ist richtig mega gut. Was ist denn jetzt schon wieder? Gott hat das Volk Ägypten in einem Meter tiefen Meer ertränkt. Gott wollte diese Situation ganz bewusst. Er wollte die Ägypter im Meer ertränken. Und er wollte, dass sein Volk durch eine ganz spektakuläre Aktion gerettet wird. Warum so und nicht anders? Ich denke, wenn es ganz lapidar einfach gewesen wäre und nicht so spektakulär, hätte sich das Volk nichts zu erzählen gehabt. Diese Geschichte ist was ganz Einzigartiges, was man weitergeben kann, was man auch gerne erzählen mag, ein Zeugnis, wie Gott eingegriffen hat. Wenn es ganz lapidar gewesen wäre, würde eine ganz tiefe Glaubenserfahrung fehlen. Das Wunder vom Schilfmeer gehört neben dem ersten Passa am Abend des Auszuges zu den zentralen Ereignissen vom Volk Israel. Und daraus sind ganz wesentliche Glaubensbekenntnisse entstanden. Aber sie haben gemerkt, der Herr wird für uns streiten. Wir sollen stille sein, ihn suchen und seine Nähe suchen, aber er wird für uns streiten. Wenn wir das versuchen wollen, auf uns zu übertragen, kann man sagen, Gott hat alles im Griff, es läuft alles nach seinem Plan. Gott führt uns vielleicht nicht bewusst in Schwierigkeiten, aber es kann durchaus sein, dass er prekäre Situationen zulässt. Dass er es zulässt, dass wir mit unserem Leben in Schwierigkeiten kommen. Wer sich von Gott führen lässt, wird nicht immer den einfachen, den geraden, den glatten Weg des Lebens geführt. Aber dramatische Ereignisse, so schlimm sie im Augenblick sein können und sind, werden im Rückblick zu einer Glaubenserfahrung, die mein und vielleicht auch das Glaubensleben anderer stärken kann. Aber was hat das mit Stille zu tun? Wir brauchen die Stille. Wir brauchen die Zeit für und mit Gott, dass er in unser Leben hineinreden kann. Dass wir versuchen, unser Leben mal aus seiner Perspektive zu betrachten. Dass wir eben auch eine andere Sicht als nur unser menschliches Denken auf unser Leben bekommen. Ihr sollt still sein und dabei bedenken, dass Gott für euch kämpft. Dass Jesus für dich kämpft und dass er immer die Kontrolle hat. Das ist vielleicht ein indirekter Grund für das Wunder vom Schilfmeer. Einen direkten Grund nennt Gott uns selber. Ich will mich am Pharao und seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Gott will sich selber verherrlichen. Er will deutlich machen, dass er der wahre Gott ist. In der Mitte vom Bericht sagt Gott noch einmal im Vers 18, die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrliche. Es geht nicht in erster Linie um das Volk Israel. Es geht in erster Linie um Gott selber. Das ist eine nüchterne Tatsache, die wir in der Bibel immer wieder zur Kenntnis nehmen können und auch sollten. Es geht zunächst nicht um mich, um uns. Es geht um den lebendigen, den allwissenden und allmächtigen Gott. Gott ist nicht dazu da, um unsere Schwierigkeiten und Probleme in unserem Leben zu lösen. Gott ist nicht dazu da, dass wir in glücklicher und Zufriedenheit unser Leben bestreiten, unseren Wohlstand genießen. Gott hat uns geschaffen, weil er ein Gegenüber suchte. Wir sind für ihn und zu ihm hin geschaffen. Weil Gott sich mit uns und durch uns, durch unser Leben, will Gott sich verherrlichen in dieser Welt. Gott möchte uns für seine Ziele gebrauchen. Und so hat er sich damals ein kleines und geschundenes Volk, gebeuteltes Volk, erwählt und aus Ägypten herausgeführt. Damit die Menschheit, die gesamte Menschheit an Volk Israel erkennen kann, dass Gott alles im Griff hat, dass er der Herrliche, er der Allmächtige ist. Wenn man sich das für sich selber herunterbrechen will, kann man zum Beispiel beim Paulus im Epheserbrief lesen, wo er schreibt, wozu Gott uns erlöst hat, nämlich zum Lob seiner Gnade und damit wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 3. Nebenbei werden wir in unserem Leben mit sehr vielen Segnungen überhäuft. Wir müssen nur die Augen aufmachen. Gott will durch uns seine Herrlichkeit sichtbar machen, heute in dieser Welt. Wer sich Gott zur Verfügung stellt, an dem will Gott seine Größe und Macht demonstrieren. Das kann durch besondere Aktionen geschehen. Wir gehen vielleicht nicht gerade durch das Schilfmeer, wie das Israel damals getan hat. Aber Gott will dich und mich gebrauchen, damit unsere Umgebung seine Macht erkennt. Die Ägypter sollten erkennen, mit welchem mächtigen Gott sie sich anlegten. Und das zeigte er mit einem kleinen Volk, das verstört mit dem Rücken zur Wand stand. Eine ähnliche Erfahrung hat auch Paulus gemacht. Als er gesundheitlich sehr angeschlagen um Hilfe flehte, hat er seine Erfahrung so zusammengefasst in 2. Korinther 12. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Paulus hat viele Zeiten gehabt, in denen er Gott seine Not förmlich herausgeschrien hat. Und in dieser Zeit ist ihm Jesus immer wieder begegnet und hat ihm gezeigt, ich will mich durch deine Schwachheit verherrlichen. Wer die Stille sucht im Leben, der wird nicht immer gerade die Lösung für seine Probleme finden. Aber er wird immer wieder die Kraft und die Herrlichkeit Gottes erleben. Wer die Stille sucht und wirklich das Reden Gottes hören will, das muss nicht immer eine Stimme sein, das können auch andere Umstände sein, der wird erleben, wie Gott zu ihm spricht. Ein Hauptgrund dieser Stille-Erfahrung, die Gottes Volk am Schilfmeer machen musste, war, dass sie seine Herrlichkeit erleben sollten. Am Ende des Berichts heißt es, da sah Israel mit die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und seinen Knecht Mose. Ehrfurcht vor Gott, neuer Glaube oder Glaubensstärkung, das war das, was sie erleben sollten. Man könnte auch sagen, ihr sollt still sein und werdet die Herrlichkeit Gottes erleben. Das Volk hätte damals anders reagieren können. Sie hätten sich in einen blinden Aktionismus stürzen können, ohne auf Gott zu hören. Aber das wäre ihr Untergang gewesen. Sie hätten strategisch überlegen können, wie sie ohne große Verluste aus der Situation herauskommen. Aber es hätte ihnen vermutlich nichts genützt, Und vor allen Dingen, sie hätten die Herrlichkeit Gottes in dem Moment nicht erlebt. Aber wie war das damals mit der Stille? Wie hatten sie das gemacht, still zu sein und zu erleben, wie Gott für sie gekämpft hat? Stille kann durchaus aktiv sein. In Vers 15 heißt es, der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen können. Stille heißt in dem Moment aufstehen und aufbrechen. Ganz konkret, während sie so still aufbrechen, sich in Bewegung setzen, erleben sie, wie Gott für sie kämpft. In den nächsten Versen heißt es, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie. Und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Dort war die Wolke Finsternis und hier erleuchtete sie die Nacht. So dass jenes und dieses Heer die ganze Nacht einander nicht näher kommen konnten. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, ließ der Herr das ganze Meer die Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte das Meer trocken. Und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen auf dem Trockenen mitten ins Meer hinein. Und das Wasser war ihnen zu einer Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten ihnen nach und gingen mitten ins Meer hinein, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und seine Reiter. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr aus der Feuersäule heraus und der Wolke auf das Heer der Ägypter, brachte einen Schrecken über das Heer der Ägypter, stieß die Räder von ihren Wagen ab und ließ sie nur mühsam vorwärts kommen. Da sagten die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Aber der Herr sagte zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, damit das Wasser über die Ägypter zurückkehrt und ihre Wagen und Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen in sein Bett zurück, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter und die ganze Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt war, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israel gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr Israel an dem Tag aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Da Israel die große Hand sah, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. In der Stille passiert sehr, sehr viel. Das Volk Gottes tut genau das, was Gott ihnen angeordnet hat. Und während sie seinen Anordnungen folgen, erleben sie, wie er eingreift. Sie gehen los in Richtung Meer, Mose streckt seine Hand und während sie gehen, teilt das Meer und geht der Engel in eine andere Richtung, so dass er zwischen ihnen und den Ägyptern steht. Und genauso bewegen sich auch die Feuersäule in Richtung der Feinde. Und es geschieht etwas Geheimnisvolles. Es heißt, die Ägypter haben durch die Feuersäule Finsternis und die Israeliten haben Tag oder eine erleuchtete Nacht. Die Krieger werden auf Abstand gehalten. Vielleicht kann man diese Art der Stille so umschreiben. Gottes Leute, Gottes Volk, tun exakt das, was Gott ihnen sagt, auch wenn es völlig unsinnig erscheint. Sie laufen geradezu ins Meer, Aber so ist Gott. Seine Anweisungen widersprechen sehr oft dem gesunden Menschenverstand, den wir haben. Zum Beispiel, dass man vergeben soll, anstatt sich zu rächen. Ich habe es irgendwann schon mal gesagt in der Predigt. Die Bibel ist voll von Anweisungen, die dem gesunden Menschenverstand widersprechen, die meiner Logik widersprechen. Aber wenn wir solche Schritte gehen, gegen unsere Logik oder ich gegen meine Logik, dann erlebe ich sehr häufig, wie Gott handelt, wie er Wunder tut. Stille sein heißt in diesem Beispiel vereinfacht ausgedrückt, im Vertrauen gehen wir Schritte, die Gott uns für den Fall anordnet. Und dabei erleben wir, wie Gott handelt und kämpft und streitet für uns. Das ist eine sehr aktive Stille. Vielleicht auch eine sehr angespannte Stille. Wenn wir im Vertrauen Schritte gehen, die uns im ersten Moment absolut unsinnig erscheinen. Stille sein heißt, auf Gottes Wort achten und diesem Wort gehorchen. Das sind vielleicht ungewöhnliche Aspekte, die wir in der Geschichte zum Thema Stille finden können. Gott führt uns manchmal sehr schwierige, ungewöhnliche Wege, vielleicht auch merkwürdige Wege. Aber in der Stille können wir aus einer anderen Perspektive auf diese Wege schauen und dann doch auch sehen, wie Gott führt und handelt. Ihr sollt still sein und dabei bedenken, dass der Herr, dass Jesus Christus für uns kämpft und dass er immer die Kontrolle behält. Aber Gott will sich eben auch verherrlichen. Wer die Stille sucht, wird nicht immer gleich eine Lösung für seine Probleme finden. Aber er wird immer wieder die Herrlichkeit und Macht Gottes erleben. Ihr sollt stille sein und werdet dabei die Herrlichkeit Gottes erleben und sehen in eurem Leben. Stille kann auch für uns und sollte für uns aktiv sein. Wie für das Volk Israel. Aufbrechen. Aufbrechen im Vertrauen auf Gottes Zusagen und gehorchen seinen Anweisungen, die er uns gibt. Und dann immer wieder auch sehen, wo und wie er uns hilft. Ihr sollt still sein, indem ihr das tut, was ich euch sage, und ich werde für euch sorgen. Könnte man das umschreiben. Das sind vielleicht für den einen oder anderen ungewohnte Aspekte zum Thema Stille. Aber ich lade ein, eine gespannte Stille immer mal wieder auszuhalten und immer wieder darauf zu vertrauen und zu erwarten, dass Gott in deinem Leben, in deinen Schwierigkeiten eingreift. Amen. Wir wollen beten. Lieber Heiland Jesus Christus, du führst uns nicht immer den geraden und einfachen Weg. Und wir sehen nicht immer, dass du uns hilfst, dass du uns trägst und begleitest. Nein, wie häufig sind wir mit Vorwürfen schnell bei der Sache für unsere Situation. Ich möchte dir danken, dass du uns in der Bibel so unzählige Zeugnisse gibst. So viele Menschen, die deine Hilfe erlebt und gesehen haben und weitergegeben haben. Ich möchte dir danken für die Menschen in meinem Leben, die dich erlebt haben und das weitergegeben haben, die Zeugnis sind von deiner Allmacht und Herrlichkeit. Und ich bitte dich, dass ich und meine Geschwister, die heute Morgen hier sind, dass wir alle miteinander uns untereinander, aber auch unseren Menschen, denen wir im Alltag begegnen, ein Zeugnis sind. Danke, dass du uns dazu gebrauchen willst. Amen.